Hallo und herzlich willkommen zu Folge 26 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Michaela Satori und mir zugeschaltet sind Popliterat Lukas Bawenschik.
Eine Unverschämtheit, hallo.
Wonder Egg Alex Matzkeit.
Bei der Frisur auf jeden Fall, ja.
Und Chemtrail-Konnoisseur Sascha Brittner.
Die Reptiloiden sind schuld.
Unsere Themen: Chemtrails Over the Country Club, das siebte Studioalbum der Singer-Songwriterin Lana Del Rey. Eurotrash, der am 4. März erschienene Roman vom Schweizer Autoren und Journalisten Christian Kracht. Und Wonder Egg Priority, der Anime-Hit von Shinji Nojima aus dem Hause Cloverworks. Als erstes Thema besprechen wir Chemtrails Over the Country Club von Elizabeth Woolridge Grant, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Lana Del Rey. Es ist ihr mittlerweile siebtes Studioalbum und wurde größtenteils produziert von Del Rey selbst und Jack Antonoff, der ja gerade gefühlt momentan für alle Singer-SongwriterInnen produziert. Das Album enthält 11 Songs, darunter 3 Features mit Nicky Lane, Zelladay und Way's Blood. Mit den letzten beiden hat sie den Joni Mitchell-Song For Free gecovert und am Ende ihres Albums platziert. Lana Del Rey, die heute eher mit kontroversen Aussagen und Tatenschlagzeilen macht, wurde damals als neue Hoffnung für die Popmusik gesehen, aufgrund ihres experimentellen Musikstils. Mit Songs wie Videogames und Blue Jeans wurde sie berühmt. Songs, die von mehr oder minder guten Beziehungen handeln, musikalisch einen klaren Retro-Touch haben und teilweise auch der Soundtrack eines Westerns hätten sein können, gepaart mit Hip-Hop-inspirierten Beats und Stilelementen sowie Songtexten, die in ihrem Aufbau manchmal an gerappte Lines erinnern. Doch das alles in ihrer markanten, sanften, fast schon gesäuselten Singstimme. Sascha, ist für dich Lana Del Rey immer noch die große Hoffnung für die Popmusik? Oder war sie es jemals?
Ja, vielen Dank. Ich glaube, du bist hier bei mir völlig falsch. Ich glaube, ich bin die Person, die hier am wenigsten zu sagen hat oder überhaupt gar keine Beziehung hat zu Lana Del Rey von allen Leuten. Also mir ist sie tatsächlich nur von diesen beiden Songs da bekannt, die du zitiert hast, Videogames, Blue Jeans. Und ich glaube, Lukas hat mich in einem Vorgespräch noch an einen Song aus The Great Gatsby erinnert. Aber ich musste halt eben auch daran erinnert werden, von kontroversen Aussagen, ja, habe ich nichts mitbekommen und diese Art der Popmusik findet momentan völlig abseits meines, ja, Einflussbereiches, meiner Sphären ab. Also ich habe das Gefühl, ich höre in den letzten Jahren sehr, sehr viel Musik, mehr als in den Jahren zuvor und suche auch ganz aktiv neue Musik und bin noch nie über Lana Del Rey gestolpert. Sie ist ja doch schon eine große Stimme. Mir hat Videogames damals sehr gut gefallen als Song und auch dieser Song zu The Great Gatsby, den habe ich mir jetzt nochmal angehört oder es war vielleicht mehrere, ich bin mir nicht mehr sicher. Das gefällt mir doch ganz gut und ich war dann auch überrascht, wie lange sie eigentlich schon Teil unserer Kultur ist und halt so völlig abseits meines Hörverhaltens halt irgendwas dahin trällert. Dieses Album hat mir dann doch aber ganz gut gefallen. So, ich bin völlig ohne Annahmen reingestolpert und habe so ein Roadmovie irgendwie entdeckt. Also ich würde auch nachher Krachts Roman als Roadmovie bezeichnen und hier haben wir den Soundtrack dazu. Vielleicht nicht zu diesem, aber auf jeden Fall zu so einer schönen Fahrt durch irgendwie amerikanische Landschaften in Wyoming, durchs Hinterland. Ich war ein bisschen überrascht, weil ich sie halt mit diesen großen Tönen, mit dieser kraftvollen Stimme halt verbunden habe aus Videogames, so ein bisschen dieses auch oft Leidende in der Stimme. Hier ist es ja eher so ein Flüstern, sie schlägt leisere Töne an und ich finde, textlich hat sie ja auch irgendwo so ein leiseres, langsameres Leben gefunden oder erinnert sich an eins, abseits so der schnellen, hellen Blitzlichtwelt von Los Angeles zum Beispiel. Ne? Und das wird natürlich auch begleitet von so einer understated Instrumentation zum Beispiel. Also ich finde es lyrisch so ein bisschen kurzatmig, ich finde es knapp, ohne Tiefe, aber eigentlich passt das ja auch zu dieser Amerikaner-Landscape, die sie da so irgendwie auch mit Country-Flirterei musikalisch heraufbeschwört. Also für mich jetzt ein Album ohne wirklich große Standouts. Wahrscheinlich wären Yosemite und White Dress meine Lieblings-Songs, aber auch mit, finde ich, so Durchhänger. Und es wirkt halt alles sowieso aus einer Tour gefertigt, ohne jetzt Highlights. Also ich habe mir jetzt einmal angehört, sogar zweimal. Und dabei bleibt's. Sorry.
Alles gut. Alex.
Ja, ich find's lustig, dass Sascha gerade gesagt hat, eine große Stimme, weil das Interessanteste Was ich an dem Album fand, ist, dass Lana Del Rey eigentlich mehrere Stimmen hat, also so mindestens zwei, vielleicht sogar drei. Die, mit der sie berühmt geworden ist, das ist ja diese, diese Stimme, die schon so nach Schmollmund klingt quasi so beim Singen. Und die setzt sie auch viel ein, aber sie hat noch eine hohe Stimme, eine hohe Stimmlage, die zum Beispiel bei White Dress, was ja der erste Song des Albums ist, fast dominant ist eigentlich. Und die finde ich viel interessanter als die andere. Die andere klingt halt wirklich wie so als würde sie Schauspielern beim Singen, finde ich. Und diese hohe, die klingt viel natürlicher. Und dann hat sie noch eine so in der Mitte, die so ein bisschen klingt, als wäre es eigentlich ihre natürliche, also ihre allernatürlichste Stimmlage eigentlich. Und ja, genau, diese hohe, die klingt fast schon bei manchen Songs nach so Leuten wie Tori Amos oder so. Und da kann ich mich richtig ganz gut drin festhören. Aber ansonsten geht's mir eigentlich wie Sascha. Also ich habe die Karriere von ihr auch nicht verfolgt. Ich habe mitgekriegt, dass Norman fucking Rockwell letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, 2019 war es, genau, irgendwie sehr erfolgreich war. Also ihr letztes Album, das ist ja schon ihr siebtes jetzt, das habe ich irgendwie auch gar nicht gedacht. Und danach ist sie ja eben hauptsächlich aufgefallen durch so ein paar, nicht unbedingt schlimme, aber einfach ziemlich dämliche Aussagen irgendwie. Und ich finde halt leider, dass ich nicht das Gefühl habe, dass sie großartig daraus gelernt hat. Das war ja auch in diesen Aussagen und Kaskaden, die da irgendwie auf ihrem Instagram-Kanal so aus ihr rauspurzelten, nicht zu merken, dass sie da irgendwie geschnallt hat, warum Leute sie kritisieren. Und ich finde halt, dass die Texte, Sascha hat sie flach genannt, aber da würde ich eigentlich mich einfach dran anschließen. Also ich finde halt, da ist wirklich nach wie vor in diesen Texten so ein bisschen dieses pubertäre Denken hat sich so festgesetzt. Dieser Glaube, so die Welt verstanden zu haben, weil man irgendwie on the road gelesen hat. So, also dass man so diese Meinung, Menschen sind halt düster, wir sind halt schön in ihrer Düsterkeit und irgendwie alles muss vergehen und es ist aber schön, darüber Lieder zu singen. Und das wirkt aber halt alles so aufgesetzt, so scheinheilig. Und das ist das, was ich irgendwie, da kann ich mich nicht dran festhalten. Das finde ich nicht interessant. Also bei Lana Del Rey hat man halt echt das Gefühl, dass es halt alles nach wie vor so ein Akt ist.
Lukas, war es für dich auch ein Akt, das Album durchzuhören?
Na, das nun nicht, aber ich kann die Kritikpunkte, die hier angebracht worden sind, schon sehr gut nachvollziehen. Ich war nie großer Fan, aber ich habe zum Beispiel ihr Album Born to Die mit großem Vergnügen gehört. Und das, was Alex hier argumentiert, dass sie im Endeffekt in ihrem Singen quasi Rollenprosa anbringt, dass sie aber auch Rollengesang quasi macht, dass das was sehr Artifizielles ist, diese Schicht Lana Del Rey, die da existiert, und dass es vielleicht auch eine relativ dünne Schicht ist. Das kann ich total gut nachvollziehen. Ich kenne sie ja auch aus dem filmischen Bereich, also weil zum Beispiel bei Xavier Dolan Leute zu ihren Songs in die Freiheit flüchten oder so, oder eben bei The Great Gatsby oder so. Und auch dieser Referenzrahmen, den sie hat, dieses Amerikaner, das ist ja in letzter Konsequenz sehr stark, vor allen Dingen in der Filmkultur, dann noch weitergereicht worden. Also diese ganze Verweiserei, die Zitate, Norman Rockwell, Vladimir Nabokov, Robert Frost, Whitman is my daddy, das ist ja alles so eine bestimmte Vorstellung von Amerika, die sich überholt hat, aber die so als ironischer, halbironischer, als Konsumgestus weitergelebt hat. Und das ist natürlich dann bei ihr eine sehr rückwärtsgewandte Musik, will ich jetzt nicht sagen, aber eine, die immer klar von so einer nostalgischen Sehnsucht geprägt ist, aber auch ohne irgendwie so einen klaren Anker oder eine klare Vorstellung von dieser Zeit zu vermitteln. Also wenn ihr überlegt, Videogames, der irgendwie gleichzeitig so auf die 50er und 80er verweist und von etwas erzählt, das ja nun in den 50ern gar nicht und in den 80ern nur in Ansätzen existiert hat überhaupt, das ist schon irgendwie merkwürdig. Und auch diese sehr kalte, detachierte und in letzter Konsequenz sehr abstrakte Erotik, die Alex zum Beispiel auch angesprochen hat, die so untergeht oder aufgeht vielleicht eher in so einer Vorstellung von Glamour. Das war schon auch hier gerade sehr ambivalent für mich. Ich finde, diese Produktion hier ist so minimalistisch, dass viele der Instrumente immer so ein bisschen klingen, als würden sie so bewusst Abstand von ihr halten, als ging es nur darum, sie und ihre Stimme in den Raum zu stellen, und alles passiert so außenrum um sie. Und das ist so ätherisch bis zur Selbstauflösung. Ich fand das kein schlechtes Album. Ich fand, das hat viele interessante Momente gehabt. Gerade, dass direkt dieser erste Song White Dress mit diesem kratzig, gepresst, gesäuselten Stimmeinsatz. Das war so eine Irritation, dass mich das schon irgendwie reingezogen hat. Und es waren auch immer mal wieder einzelne schöne Songs. Also zum Beispiel Chemtrails Over the Country Club hat mir ganz gut gefallen. Aber ich vermisse auch so ein bisschen die Tiefe und ich vermisse vor allen Dingen die Abwechslung. Ich finde, gerade über diese 10, 11 Songs hat man dann schon das Gefühl, Motive, Melodien, Rhythmen sehr oft gehört zu haben. Und während dann die Songs aus zum Beispiel Born to Die, aber auch aus Norman fucking Rockwell immer so wenigstens was Treibendes hat, verliert dieses Album so die Bewegung und den Fluss. Und diese statische Qualität war für mich in letzter Konsequenz ein bisschen frustrierend. Jetzt habe ich diese Formulierung dreimal benutzt, das sage ich jetzt nicht mehr in letzter Konsequenz.
In letzter Konsequenz gebe ich noch mein Fazit ab. Nämlich, ich fand das Album nett. Und nett ist ja bekanntlich die kleine Schwester von Scheiße, oder wie man sagt. Ich fand es aber wirklich nicht scheiße. Ich fand es wirklich einfach nur nett. Wofür Lana Del Rey damals ja so gefeiert wurde, war eben dieses experimentelle, tiefe Bässe, dann so ein paar experimentelle Lines, die so Fresh to Death und Sick as Cancer in Blue Jeans, so Lines, die so ein bisschen was Hip-Hop-artiges haben, wo man diese Einflüsse noch gehört hat. Nur dieses Album war fernab von experimentell. Das Einzige, was man so ein bisschen hat, ist, dass am Ende irgendeiner Songs, ich kann übrigens keinen einzigen der Songs, glaube ich, benennen, außer vielleicht White Dress, weil die alle für mich, also es ging so ineinander über. Aber am Ende eines Songs, wirklich in den letzten 3 Sekunden, schweift ihre Stimme ein bisschen in Autotune ab. Eigentlich ohne Grund. Aber es muss ja keinen Grund haben. Jedoch, das fiel mir auf. Und in einem Song ändert sie im letzten Drittel so ein bisschen das Pacing. Und das gefiel mir ganz gut. Ich fand auch bemerkenswert, dass sie jetzt diese Cover da hat. Und also diese Cover mit den 3 Künstlerinnen hat. Und die Songs fand ich auch gut. Den Joni Mitchell-Song hat sie wohl mit aufs Album gebracht, weil sie den auf ihrer Norman fucking Rockwell-Tour mehrfach live gespielt hat und den damit auch auf einem Album verewigen wollte. Auch mit fantastischen Künstlerinnen. Waste Blood habe ich in meiner Jahresabschlussfolge empfohlen. Das heißt, sie kollaboriert mit Indie-KünstlerInnen. Aber für mich fehlte der Biss in dem Album, das Besondere. Sie hat versucht, ein bisschen in den Songs, was Lukas schon angedeutet hat, dieses Name-Dropping zu betreiben. Aber ja, mit welchem Grund? Also sie zählt halt klar ihre Einflüsse auf, seines Kings of Leon in ihrer Jugend oder sonstige Rockbands und oder Courtney Love oder Joni Mitchell werden erwähnt und Name gedroppt. Aber für mich ist da wenig Substanz. Also es ist eine Ode an KünstlerInnen und InterpretInnen, die vor ihr kamen und die ihren Weg geebnet haben. Nur, ja, das, wofür ich Lana Del Rey sehr geschätzt habe, eben das Experimentelle, hat mir hier sehr, sehr doll gefehlt. Und eigentlich hatte sie mit Jack Antonoff einen Produzenten am Start, der das gut hätte umsetzen können mit ihr, aber dann muss sie ja quasi auch wollen. Wenn ich zurückdenke an großes Geigenensemble von in alten Songs, war hier gar nichts. Also es war überwiegend nur das Klavier, was natürlich auch mal nett sein kann. Nur ja, mir fehlte so einiges in diesem Album. Und leider hat es dann auch meinen über die Jahre wachsenden Unmut über ihren Kram, den sie so verzapft, also Album-Promo auf den Rücken von Interpretinnen of Color oder sogar Black Artists generell, dann ganz weirde Statements, die sie so raushaut, dass sie seit Jahren immer wieder um dieses Feminismus-Label herumtänzelt, sich auf der einen Seite, wenn es ihr passt, auf die Fahne schreibt, auf der anderen Seite halt nicht. Komische Meetups mitten in einer Pandemie mit einem Nasenmundschutz, der einer Spitzenunterwäsche ähnelt, wo angeblich Plastik hinter war. Das sind so Kleinigkeiten, die halt immer wieder auftauchen und die es natürlich schwieriger machen, Künstlerinnen, also Kunst vom Künstler zu trennen in diesem Falle. Mein Fazit, ein nettes Album.
Aber ich finde zum Beispiel auch, dass dieser Joni Mitchell-Song echt nicht gut gealtert ist, ne? Also der ist von 1970, der ist auf dem Ladies of the Canyon-Album, wo auch Woodstock drauf ist und so. Also das war wirklich so Joni Mitchell auf der Höhe ihrer Hippie-Phase. Und klar ist es da irgendwie so ein berührender Gedanke, dass man so einem Flötenspieler oder Klarinettenspieler oder was begegnet, der schön spielt, aber gar nichts für seine Musik verlangt, ja. Aber ich finde, wenn das halt irgendwie Lana Del Rey 50 Jahre später singt, dieses, oh, ich sitze in meinem, ich bin gefangen in meinem Ruhm und jetzt ist meine Musik nicht mehr so frei, wie sie es mal war und so, dann finde ich, weiß nicht, den Features zum Trotz wirkt das irgendwie auf mich nicht mehr. Und du hast ja auch gesagt, Michaela, Jack Antonoff, mit dem irgendwie jeder zusammenarbeitet, aber wenn man sich anschaut, was Taylor Swift letztes Jahr, die hat ja auch quasi so diesen pastoralen Turn hingelegt, aber sie hat das halt auch mit einer großen Prise Selbstironie gemacht, finde ich, die sich so durch die Songs auch durchzieht auf diesen beiden Alben vom letzten Jahr. Und das habe ich halt hier einfach total vermisst. Also das wäre ein ganz guter Ersatz für Tiefe gewesen, finde ich, Selbstironie.
Ich finde, die Alben davor hatten ja nicht unbedingt Tiefe, aber die hatten Pathos. Die haben das, was Oberfläche war, aufgebläht und so turmhoch gemacht und diese Oberflächlichkeiten, diese Zitatwelt halt komplett ernst genommen und gesagt, auch an diesen Oberflächen können wir uns erfreuen und auch diese Oberflächen bedeuten was. Ich finde, hier dieser Titel versucht ja irgendwie eine Form von Anschluss an die Gegenwart auch zu machen. Er sagt, okay, Chemtrails, dieses Symbol für Verschwörungstheorien, die ja so mega präsent sind, Verschwörungstheorien, die jetzt heute diskutiert werden als so das Abgründige in der amerikanischen Gesellschaft, die dunkle Seite über dem Country Club, dieses Symbol von, ja, so einer Mischung aus amerikanischem Bürgertum und amerikanischem Adel irgendwo in diesem Zwischenbereich. Ich finde, das ist so eine, so David Lynch für Grundschüler-Geste zu sagen, oh, guck mal, über dem Country Club sind die Chemtrails und wir verbrennen uns vor Leidenschaft in dieser so suburbanen Existenz und so. Und ich finde das irgendwie so ein bisschen, da fehlt noch was, da fehlt irgendwie der Drive, die Dramatik, das Pathos, wie ich schon gesagt habe. Und ich finde, das hätte viel kompensieren können. Ich glaube, sie nimmt sich hier einfach zu viel zurück, als dass man hier irgendwie noch was wirklich so richtig dran genießen kann. Ich habe dieses Album wirklich immer mal wieder so angemacht und es fließt jedes Mal vorbei. Also wenn Michaela vorhin gesagt hat, sie kann sich an keinen Song konkret erinnern, ich finde, da sind schon Sachen, die so ein bisschen rausstechen und so. Also Dark But Just a Game zum Beispiel klingt für mich wie ein Song, der unbedingt einen James-Bond-Song will und dann im Refrain das aber vergisst und so zusammenbricht. Oder dieser Not All Who Wander Are Lost hat, finde ich, so eine ganz interessante Dynamik durch Lana Del Rey als Zweitstimme, die sich so Call-and-Response-artig immer wieder da einbringt und so. Aber ich finde, es bleibt alles so skizzenhaft. Ich habe nie das Gefühl, dass diese Songs so zu Ende gedacht sind. Ich habe immer bei jedem Song gedacht, so, ach, der ist schon vorbei, obwohl die nicht kurz sind, weil ich dachte, der muss noch irgendwo hin, der muss noch so einen anderen Zustand anstreben oder erreichen. Und das fand ich auf Dauer so ein bisschen frustrierend, dass all diese Songs so kurz davor, die kratzten immer an irgendwas Interessanterem, Größeren und haben es dann waren sie vorbei.
Ich glaube, das ewige Problem, was Lana Del Rey seit Anbeginn ihrer Karriere hatte, war ein Problem mit Authentizität. Das große Wort. Denn sie hat sich ja damals bewusst so positioniert als dieser, ich sag mal, Trailer-Trash und dass sie auch bewusst in einem Trailer gelebt hat und dann ganz Hals über Kopf Romanzen erlebt hat, sich mit diesem Lolita-Image gerühmt hat, bis irgendwann recht früh dann rauskam, also dass sie aus recht wohlhabenden Elternhaus kommt. Und sie hat zwar immer versucht, sich aus dem zu lösen und versucht trotzdem authentische Geschichten zu erzählen, aber ich finde, eben mit diesem weiteren Ruhm und Erfolg werden ihre Geschichten leider immer unauthentischer. Also selbst wenn sie davon erzählt, selbst wenn es nur eine Geschichte ist, die sie gerne erzählen würde, dass sie I was a waitress in a white dress und so. War sie jemals a waitress? Wissen wir das? Und ja, auch wenn es eine nette Geschichte ist, dadurch, dass sie halt versucht, das immer alles sehr authentisch und sehr aus ihrem Leben zu verkaufen, aber man das nicht so 100% glauben kann, finde ich, bricht das für mich auch immer so ein bisschen was weg von dem Album und von der Musik, als dass ich sie einfach so genießen könnte.
Aber ist Authentizität nicht eher was Langweiliges? Also ich glaube, gerade von Künstlern erwarte ich das ja gar nicht. Ich möchte ja eigentlich diese Figuren wie David Bowie oder sowas, die sich selber aufbauen und immer neu erfinden. Also gerade in der Popmusik ist ja das ja gang und gäbe. Und das finde ich nun wirklich das letzte Problem, dass sie nicht wirklich aus dem Trailer kommt oder so. ich glaube halt, dass das Blöde ist, dass sie diese Rolle nicht mehr auf eine interessante Weise aufbaut jetzt. Also all diese Verweise wirken noch willkürlicher und noch beliebiger, als sie das früher halt ohnehin schon getan haben. Und ich finde gerade zum Beispiel so ein Song wie Wild at Heart, weil ich vorhin schon den David Lynch-Vergleich hatte, klingt auch so, dass da startet das ja endgültig zu so Amerikaner-Klischees. Also da wird nicht mehr damit gespielt, sondern da verkörpert sie die einfach eins zu eins. Und da hat selbst die Firma irgendwie 2005 authentischer gerappt. Wir sind Sailor und Lula, wir sind Wild at Heart. Also das hat mich sehr irritiert. Ihr hättet nicht gedacht, dass ich bei Lana Del Rey über die Firma reden werde, aber tada, da ist es.
Respekt.
Ich dachte auf jeden Fall irgendwie, diesen Songs fehlt was. Ja.
Jetzt einfach so von außen betrachtet, wäre denn da auch jetzt vielleicht bei dem nächsten Projekt die Möglichkeit da einer neueren Definition oder einer kompletten Neuerfindung und seht ihr da Potenzial oder bleibt das jetzt alles so und schläft das ein?
Interessant, dass du das sagst. Lana Del Rey hat das eine Album rausgebracht und dann fast im selben Atemzug verkündet, dass sie im Juni diesen Jahres ein Rockalbum rausbringen wird, was tatsächlich eine Art Neuerfindung für sie wäre. Ich glaube, daraus gibt's noch keine Single-Auskopplung, aber ich sag mal so, die Lana Naters, beziehungsweise ihre Fanbase, ich glaube, sie heißen nicht Lana Naters, aber die sind auf jeden Fall hyped. Und das wird also recht spannend, ob sie eben diese Neuerfindung findet, indem sie ein Rockalbum rausbringt.
Ich warte auf ihr Black-Metal-Album.
Chemtrails Over the Country Club ist am 19. März 2021 erschienen und ist überall erhältlich, wo es Musik zu kaufen oder zu streamen gibt. Christian Kracht veröffentlichte 1995 seinen Debütroman Faserland beim Verlag Kiepenheuer und Witsch und der Roman zählt heute zu den bekanntesten deutschsprachigen literarischen Texten der 90er Jahre. Der Roman wurde in 9 Sprachen übersetzt und war für manche Abiturjahrgänge Pflichtlektüre. Anfang März veröffentlichte Kracht ebenfalls bei Kiwi Eurotrash, eine Fortsetzung zu Faserland. In dem Buch setzt sich der Ich-Erzähler, der ebenfalls Christian Kracht heißt, mit seiner eigenen Familiengeschichte auseinander sowie seiner alkoholkranken Mutter. Das Buch sei autobiografisch geprägt und die Grenzen zwischen Ich-Erzähler und Autor verschwimmen ineinander. Das macht natürlich besonders Eindruck, denn ständig die Frage, was ist hier Fakt und was Fiktion? Lukas, du hast für uns das Buch Eurotrash zur Pflichtlektüre ernannt, wie damals niedersächsische Gymnasien Faserland für AbiturientInnen des Jahrgangs 2013. Bereust du es?
ich finde es nicht nett, mit niedersächsischen Gymnasien verglichen zu werden, aber damit muss ich wohl leben. Ich dachte mir bei diesem Roman, es gibt eine Sendung vom Literarischen Quartett, da verreist Marcel Reich-Ranicki ein weites Feld von Günter Grass und sagt, ja, aber eigentlich hat ihn ja gar keiner dazu aufgefordert, hier was über die Wiedervereinigung zu schreiben. Das ist völlig wertlos und langweilig. Er soll doch lieber über die Liebe zu seiner Frau schreiben. Und bei diesem Roman geht es für mich in weiten Teilen primär um diese Beziehung zwischen Mutter und Sohn. Und damit hat dieser sonst so etwas über seinem Gegenstand schwebende Autor plötzlich so eine emotionale Verbindung und Teile, bei denen er immer noch spielen kann. Dieses ganze Spiel fand ich nie so spannend, na gut, aber bei denen er immer noch spielen kann, aber man merkt, da ist auch eine Notwendigkeit, an der Welt zu bleiben, ehrlich zu sein und diese Emotionen nicht nur irgendwie mit kleinen Gags und Verweisen zu überspielen, sondern bei denen zu bleiben. Du hast ja schon von Faserland gesprochen, sicher so eins der Schlüsselwerke der Popliteratur, hat so einen wahnsinnig unangenehmen Erzähler, der eigentlich alles ablehnt, der nur durch Markennamen lebt und der irgendwie so einen Weltekel vor sich herträgt, wie so ein Bret Easton Ellis Charakter. Und deshalb ist auch gerade Faserland der Roman von Kracht, den ich immer am wenigsten mochte, mit dem ich mich nie so richtig anfreunden konnte. Und deshalb bin ich sehr froh, dass er doch recht weit auf Distanz geht eigentlich. Natürlich hat man am Anfang so ein bisschen dieses Zählende, dieses durch die Erfahrungs- und Innerlichwelt im Stream of Consciousness gehende Situation. Aber irgendwann bewegt sich das dann. Ich habe mir auch, genau wie Sascha das gerade schon erwähnt hat, es hat was Roadmovie-artiges, aber es ist auch so ein bisschen so Indie-Filmmäßig. Es ist spaßig, es ist irgendwie vital und lebendig. Und ich mag, dass dieser Text so eine aufgekratzte Energie entwickelt. entwickelt. Da ist so eine sprachliche Hektik. All diese langen Sätze, die haben nichts Monumenthaftes, die haben nicht so was Geschliffenes, wie zum Beispiel bei Imperium oder so, so unter der strahlenden Sonne. Und das zeichnet uns dann so große Bilder aus Marmor. Nein, hier hat das eben eine Bewegung durch die Zeit und durch die Erinnerung und dann später durch den Raum. Und das fand ich sehr angenehm zu lesen, sehr fluffig und sehr spaßig zu lesen. Ich finde diesen Umgang mit der eigenen Geschichte, das scheint mir einerseits für jemanden, der so stark an eine Familie gebunden ist, die auch einfach mit großer Geschichte so direkt in Verbindung steht, notwendig. Aber das scheint mir irgendwie auch sehr ergiebig. Also ich finde das interessant, wenn er sich anguckt, welcher Teil meiner Existenz ist an die großen Schrecken des 20. Jahrhunderts gebunden. Und wo gewinne ich Distanz dazu? Und wie gewinne ich Distanz auch zu dem Geld und der Schuld? Wie werde ich das los? Das finde ich alles irgendwie witzig erzählt. Aber gerade diese Beziehung zu der Mutter und dieses Zusammenfinden im Trauma, das ist für mich der Kern, der diesen Roman über sowas einfach nur Vergnügliches hinaushebt. In bestimmten Teilen der Literaturkritik hat es ja nun längst ergeben, dass man Kracht aus Prinzip hasst und dass der auch so ein Symbol ist für eine Literatur, die man eigentlich nicht mehr will. Aber ich habe schon das Gefühl, wir haben ja auch einen Autor vor uns, der wächst, der sich verbessert und der neue Facetten an sich entdeckt. Und das war bei diesem Roman für mich definitiv der Fall. Und ich werde auch den nächsten mit großem Interesse lesen.
Sascha, würdest du dieses Buch Eurotrash zur Pflichtlektüre für deine SchülerInnen machen?
Ja. Ich habe es sehr gemocht und ich glaube, dass es hier jetzt auch einen Autor gibt, der nicht nur neue Facetten an sich entdeckt, sondern auch preisgibt. Ich war sehr überrascht, wie sehr mir dieses Buch dann doch am Ende gefallen hat, wie schnell ich es auch verschlungen habe. Ich bin wahrscheinlich irgendwo auch der langsamste Leser hier in unserer Gruppe und immer sehr zögerlich, wenn es irgendwie um Sachen geht, die mir nicht sofort irgendwie den Hype ins Gehirn ballern. Ich habe mich sehr wiedergefunden hier in dieser Malaise, die mich irgendwie so ein bisschen auch an die 70er Jahre erinnert hat. Ich finde, der Roman, obwohl er sich so die ganze Zeit mit Zeit beschäftigt, hat auch was ganz Zeitloses. Es ist ein Roadmovie, aber ohne Ziel. Also wir sind am Ende wieder da, wo wir losgefahren sind quasi. Und dieses Redundante, dieses Kreisförmige, dieses Gefangensein in der, vielleicht auch in der familiären Geschichte, darum geht es ihm ja, da auszubrechen und das anzusprechen ganz direkt. Also wir fragen uns ja die ganze Zeit, was ist denn das jetzt hier? Ist das Autofiktion, soll das irgendwie Satire sein, die so metatextuell so sein eigenes Werk, seine Familie, sein Leben vermischt, will er uns eigentlich nur veräppeln, also gibt's hier ein ernstes Anliegen oder führt er uns nur an der Nase rum? Und dieses Erzählen an sich steht ja im Vordergrund und wird auch immer wieder in der Geschichte so in den Vordergrund gerückt, wo er dann seiner Mutter was erzählen muss, und da wird man sich natürlich auch so die Frage stellen, oder ich glaube, er will, dass wir uns die Frage stellen, ist er deshalb so ein guter Erzähler geworden? Und wir wissen nicht, was wahr und falsch ist, und es spielt auch keine Rolle, denn das Erzählen an sich wird hier so zum Eigenzweck ernannt, weil wenn man nicht erzählt, dann schweigt man, oder es würde bedeuten, man würde schweigen, und das kritisiert er ja. Er möchte diesem Schweigen, diesem jahrhundertelangen Schweigen ausbrechen. Also ich glaube, der Roman kommt jetzt, ist jetzt hier, ich weiß, der Roman ist 2021 erschienen, aber ich glaube, sein Vater ist auch vor 100 Jahren geboren worden. Insofern passt das ja zusammen. Und ja, also ich habe mich sehr wiedergefunden in dieser Hoffnungslosigkeit, in dieser tristen Welt, die hier dargestellt wird, wo der Erzähler vielleicht mit, ja, die eigentlich uninteressanteste Figur ist von allen. Und ja, ich hatte auch sehr viel zum Lachen. Ich fand's komisch, fand's satirisch, auch sehr spannend in der oft in der Darstellung von unverschämten oder auch vielleicht abscheulichen Situationen, über die man aber eigentlich irgendwie nur lachen kann. Und ganz besonders hat mir dann wirklich die Mutterfigur gefallen. Also ich habe auch, glaube ich, irgendwann so Lukas nach so 50 Seiten angeschrieben, habe gesagt, ja, passiert da irgendwann noch was? Also nachdem dann dieses ganze familiäre gesettet wurde, kommen wir dann langsam los, also der Motor wird angeschaltet und wir fahren los, und mit der Mutterfigur kommt dann auch die Geschichte so für mich endlich in Fahrt. Ich fand, das hat sich unglaublich realistisch angefühlt, auch wenn es halt oft so durch den Kakao gezogen wurde oder spaßig ist, also diese kurzen Dialoge, und wo er dann oft nur so Mama oder in einem anderen Ton, aber es hat sich sehr real angefühlt. Und ich fand, dass ja den Halt, den er vielleicht noch in Faseland gesucht hat, ja hier quasi durch Blut ist er gebunden an die Mutter, und dass dann dieses Verhältnis so spannend hinterfragt und aufgebrochen wird, in einzelnen Momenten dann auch erschreckend real ist, wenn man dann merkt, wie nicht dement oder wie klar noch die Mutter sein kann, und er sich dann aber auch diesen Aspekten verweigert, und wie das Ganze dann auch endet, fand ich ja irgendwie sehr tragisch, aber fantastisch erzählt und sehr mitfühlend. Also ich bin wirklich überrascht, wie gut mir Eurotrash gefallen hat. Kein Trash, sondern der Hype. The Hype is real, kann ich sagen. So mein Fazit.
Alex, was für dich Hype oder Trash?
Ja, ich weiß nicht. Ich hänge irgendwie so dazwischen. Also ich würde sagen, was wollte ich schon sagen, Faserland. Faserland habe ich nicht gelesen, aber Eurotrash ist definitiv ein Buch, das ich gelesen habe. Ich würde sogar sagen, ich habe tatsächlich noch kein Buch so gelesen wie dieses. Aber hinterher kann ich leider nicht sagen, ob ich es irgendwie gut fand oder doch nur belanglos, oder ob ich vielleicht auch irgendwie zu doof dafür bin, um irgendwie das Besondere darin zu sehen. Es war jetzt sehr angenehm, Lukas und Sascha dabei zuzuhören, was sie gefunden haben in dem Buch. Ich fand viele Ansätze ganz interessant. Dieses Fiktion-Realitätsgemische, das hat mich, benennt er ja an einer Stelle ganz explizit, dass er sich diese Geschichte, diese Hintergrundgeschichte, diese Familiengeschichte ausgedacht hat. Da tritt er ja quasi selbst aus seiner eigenen Erzählung raus und erklärt das. Und da habe ich gedacht, oh, das wird jetzt spannend, und es wird spannend, hinterher so ein bisschen Puzzle zu spielen, was daran irgendwie jetzt ausgedacht ist und was nicht, und wo er da, was er damit aussagen will. Aber das hat sich für mich nicht bewahrheitet, und ja, die anderen Sachen, so dieses Riff auf dieses Roadtrip-Motiv, es ist ja nicht nur so der typische Roadtrip, sondern es ist ja auch noch so dieses der letzte Roadtrip, das ist ja eigentlich auch irgendwie immer noch so, bevor ich sterbe, will ich nochmal ans Meer oder was weiß ich, oder nochmal an den Ort meiner Kindheit zurück. So, damit spielt er ja auch und zieht das ja auch so stückweise halt auch ins Lächerliche, weil es dann halt immer wieder so grandios scheitert zwischendurch. Und ich fand das jetzt nie langweilig beim Lesen, aber ich weiß auch nicht so richtig, ob es jetzt irgendwie über diese Sendung hinaus bei mir irgendwie hängen bleiben wird.
Ich hatte ein ähnliches Problem. Für mich war eben dieses ganze Sagenumwobene, ist es denn, erzählt er aus seinem eigenen Leben, was ist Fakt, was ist Fiktion? Das war für mich ein bisschen so ein Gimmick zu Beginn. Ich kannte vorher nichts von Christian Kracht. Für mich war das Buch keine Pflichtlektüre, und also das Buch Faserland. Und deswegen war für mich eben dieses ganze Drumherum vollkommen irrelevant. An dem Punkt, wo er, also die ersten paar Seiten, da musste ich mich wirklich durchquälen, weil ich diesen Schreibstil echt so fucking nervig fand. Also es war dieses Stream of Consciousness-mäßige, aber mit so vielen Einschüben in den Sätzen, die eigentlich komplett irrelevant waren, also so kleine Korrekturen oder so, ja, und das muss man mal sagen, bla 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 bla. Das wäre jedem anderen Autoren vermutlich vom Lektorat rausgestrichen worden, nur weil es Christian Kracht ist, wurde es wahrscheinlich drin gelassen, oder weil es halt zu ihm gehört, ich weiß es nicht. Aber das führte dazu, dass ich das Buch, ich glaube, ich habe 3 Seiten gelesen und habe es dann erstmal zur Seite gelegt, weil ich mir dachte, ey, kein Bock auf die Scheiße. Und dann habe ich aber mich doch irgendwann durchgerungen, weiterzulesen, und fand eben diese ausgedachte oder nicht ausgedachte Familiengeschichte, dieses Nazi-Enkel-Dasein und sowas, fand ich irgendwie super interessant, und ich fand es eigentlich ganz nett, dass zu lesen, also dieses Auseinandersetzen mit der Vergangenheit und so ein bisschen auch so Fun Fact Dropping, dass irgendwie ein Großvater vermeintlich sadomasochistische einen ganz alten Schrank voller sadomaso Equipment am Start hatte, wo das keiner wusste und so. Das fand ich dann schon irgendwie interessant, nur der Roadtrip hat mich dann irgendwie doch nicht mehr so gecatcht. Also dieses Auseinandersetzen mit der Mutter, und ich fand zwar eben diese kleinen Seitenhiebe oder eben dieses augenzwinkernde Erzählen über die Spleens der Mutter irgendwie nett. Also ich fand das manchmal ganz nett, wie er so mit Augenzwinkern die Spleens der Mutter ein bisschen kommentiert hat quasi und da so ein paar Gags mit reingebaut hat vielleicht beim Lesen. Nur es wird jetzt, glaube ich, kein Buch sein, das, also ähnlich wie bei Alex, das mir jetzt so in Erinnerung geblieben ist und wo ich noch meinen Enkeln von erzählen werde auf dem letzten Roadtrip mit meiner Mutter.
Aber ich finde das spannend, dass ihr alle dieses Metafiktionale so hochhängt. Also das ist ja in der Kritik auch durchaus üblich gewesen bei Christian Kracht. Aber ich fand das bei diesem Roman zum Beispiel ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig wichtig. Also,
aber es war doch der ganze Marketing-Gag. Also das war doch das Einzige, was, also das, wo die ganzen Kritiker einfach komplett drauf abgegangen sind, weil er halt so eine schillernde Figur ist mit einer schillernden Vergangenheit. So.
Ja, und es gab natürlich auch noch diese Poetikvorlesung in Frankfurt 2018, wo viele der eigenen Erfahrungen mit Missbrauch und so geschildert worden sind von ihm. Und das sollte irgendwie ursprünglich auch als Buch erscheinen, aber er hat dann sich entschieden, doch lieber einen Roman daraus zu machen und irgendwie das in Verbindung zu setzen mit der Familiengeschichte. Aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass es mir beim Lesen dieses Textes, also wenn ich von der Werbung absehe, die muss das ja nicht definieren, dass es mir da um das Puzzeln geht oder um das Hinterfragen und so, sondern das ist irgendwie ein Gedanke, der mich eigentlich gar nicht so berührt, wenn ich diesen Text lese, sondern ich bin da eigentlich sehr viel näher dran. Ich schaue mir an, wie die Beziehung da zu der Mutter geschildert wird, wie die Kraft des Erzählens in diese Beziehung hinein gleitet und vor allen Dingen eben auch diese Frage, was können wir über Menschen wissen und wie viel davon ist eben nur Erzählung, die sich über Jahrzehnte, über manchmal Jahrhunderte transportiert. Also diese Frage bei seiner Mutter, also ist sie jetzt zum Beispiel belesen, was weiß sie, wie senil ist sie, was ist wirklich Erinnerung und was konstruiert sie, das finde ich ja viel interessanter, was innerhalb der Geschichte Wirklichkeit darstellt. Ich finde jetzt ehrlich gesagt so diesen Überbau, wir reisen diesmal nicht zum Grab von Thomas Mann wie im ersten Teil, sondern zu Jorge Borges, also dem wahrscheinlich dem wichtigsten argentinischen Schriftsteller, der ja auch bekannt ist für diese labyrinthartigen Plots, für dieses Metafiktionale. Ich muss sagen, das fühlte sich an wie der Teil des Ganzen, der am ehesten noch Fortsetzung ist. Diesmal müssen wir halt ein anderes Grab besuchen und irgendwie auf einen anderen Autor verweisen. Das fand ich alles nicht so wahnsinnig spannend und produktiv. Ich habe es letztlich ja vor allen Dingen als Komödie eigentlich gelesen. Und da sind doch einige wirklich glänzende Passagen. Also dieser Blick auf die eigene Geschichte. Und da ist da ein Nazi-Bild und das heißt, der Tod reitet oder so. Und er beschreibt das dann als ein Gemälde, das aussieht wie gemalt von jemandem, der ein Gemälde namens Es reitet der Tod malt. Und einfach diese in sich Verschlungenheit des Gags fand ich ganz schön. Oder als er in diese seltsame Kommune kommt und er da, das ist dann der lang aufgebaute Gag, irgendwie mit Daniel Kehlmann verwechselt wird, das fand ich auch einfach glänzend geschrieben. Und all diese kleinen Momente mit der Mutter, da finde ich gerade, dass das, was oft so bemängelt worden ist, dass er eigentlich schon für die Verfilmung schreibt, dass er sich oft vor allen Dingen auf die Dialoge dann irgendwie konzentriert und die besonders glänzen, da musste ich sagen, das hat für mich auch eben ganz hervorragend funktioniert. Und ich würde euch allen unterstreichen und zugestehen, das ist sicher nicht sein großes Meisterwerk, das ist auch kein Hauptwerk, für das er berühmt bleiben wird oder so. Aber ich habe einfach das Gefühl, selbst als Übergangsbuch zeigt das mir irgendwie, was er kann, und es hat mir einfach großen Spaß gemacht. Und das ist bei Literatur gerade mal bei dieser Spielart ja auch nichts halt. Also ich würde sofort unterstreichen, da ist vielleicht genauso wie bei Lana Del Rey nicht so wahnsinnig viel Tiefe, wie das manche ihm zuschreiben. Also wenn Joma Mangold da irgendwelche Verrenkungen wieder vor sich nimmt, weil er das Gefühl hat, da wird irgendwie die ganze Vergangenheitsbewältigung eigentlich auf den Kopf gestellt und damit ist die ganze Literaturgeschichte eigentlich planiert oder so, dann finde ich das ein bisschen albern. Aber interessant ist es doch alle Male.
Ja, schon interessant. Aber was du meinst mit diesem Daniel Kehlmann mit der Verwechslung, ich finde, der Gag funktioniert halt, wenn man Daniel Kehlmann kennt oder weiß, wer er ist. Also okay, es ist ein Schriftsteller, aber für mich zeigt das dann auch nur wieder, das, was er vielleicht in Faserland, laut Erzählung, mit diesem ganzen Markendropping gemacht hat, ist jetzt für mich hier so ein bisschen immer dieses Kultur- und Literatur-Referenzen droppen. Und ich finde sowas halt manchmal ein bisschen anstrengend, weil es halt die LeserInnen manchmal also schnell abhängen kann, so von von dem eigentlichen so. Also nichtsdestotrotz, der Gag hat funktioniert und ich fand es irgendwie lustig. Nur eben dieses Selbstreferenzielle auf den eigenen Kulturbetrieb oder in den oder den eigenen Kulturkosmos, das ist meine persönliche Meinung ist, dass es für mich manchmal ein bisschen anstrengend ist. Also man freut sich immer, wenn man ein paar lustige Sachen halt so entdeckt, weil man irgendwie auch total toll und belesen ist und so. Aber manchmal finde ich, ja, okay, du kannst jetzt halt ein bisschen Name-Dropping machen, aber guck halt, wen du damit abhängst. Aber vielleicht will er auch keine Leute abholen, sondern einfach, das schreiben, was in seinem Kopf abgeht. Und das ist dann halt die Medienbranche, mit der er sich beschäftigt im weitesten Sinne.
Ein Autor ist ja jetzt auch irgendwie kein Busfahrer, der muss ja jetzt auch nicht jeden mitnehmen halt. Ich dachte halt auch, so bestimmte Passagen, da muss ich ja zugeben, da dachte ich, das ist für mich geschrieben. Also als er dann auf einmal anfängt über Merry Christmas, Mr. Lawrence von Nagisa Oshima, den ich irgendwie 3 Tage davor nochmal geschaut hatte, zu schreiben, da war ich so, ja gut, vielleicht sind wir uns in mancher Hinsicht ja auch ähnlich oder der Blick auf die Welt hat irgendwie schon Verknüpfungspunkte. Aber dann, als er dann schrieb, David Bowie würde in dem Film wahnsinnig schlecht spielen, da dachte ich dann, ja vielleicht eigentlich auch nicht. Vielleicht bist du doch noch genauso scheiße wie 1995. Der spielt da super. Frechheit.
Ja, das finde ich vollkommen okay. Also das Referenzsystem muss halt für einen passen irgendwie. Und für mich ging es halt irgendwie so haarscharf dran vorbei. Aber ich finde das auch okay. Ich würde das Buch jetzt nicht, verdammen oder irgendwie sowas. Ich habe halt wirklich nur das Gefühl gehabt, mir fehlte was, um es zu wirklich zu schätzen. Den einzigen Vorteil, den ich sah, ist, dass ich tatsächlich schon mal in Zürich war und in Berner Oberland und da so ein bisschen irgendwie zumindest mir vorstellen konnte, wie es da aussieht. Gerade diese Bahnhofsgegend rund um den Züricher Bahnhof, die ist schon wirklich sehr, der hat schon so einen gewissen Stil, der einem sich auch in den Kopf brennt. So. Und warum er den referenziert, ist schon auch irgendwie klar.
Apropos fehlen, ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber am Ende sind ein paar leere Seiten noch angehängt. Was macht ihr denn daraus? Also ich fand das einen ganz kreativen Kniff eigentlich, um das Ende so ein bisschen nachwirken zu lassen.
Ich habe da Penisse reingemalt.
Das ist wie bei Kochbüchern für die eigenen Rezepte.
Für die eigenen Notizen?
Rezepte. Ich habe ein E-Book gelesen. Also ich dachte, glaube ich, im ersten Moment, es ist ein Fehler. Ganz unromantisch, ich sag's, wie es ist. Aber was sagen denn die Hardcover-Leser?
Ich dachte auch, das wäre vielleicht irgendwas aus dem Druckbedingtes, was halt das irgendwie günstiger zu produzieren macht oder so. Oder vielleicht sieht's dann nach mehr aus im Laden. Ist ja jetzt nun auch kein wahnsinnig umfangreiches Buch. Aber ich finde eigentlich diesen Gedanken schön, den Sascha da so anklingen lässt, weil es endet ja auf der Ebene von Erzählen. So diese letzte Erzählung mit der Mutter wird zu Ende gebracht und dann ist da plötzlich Raum für den Leser, seine eigenen Geschichten da in diese Stille, in diese jetzt entstandene Leere irgendwie hineinzutragen und selber zu überlegen, was sind die Geschichten, die meine Familie, mein Leben, mein Land irgendwie definieren. Also ich mag das, wenn man das interpretiert als Aufforderung, selber halt zu erzählen und ja, vielleicht sich die Geschichten von anderen dahin zu bringen können und das als Freundebuch zu benutzen oder so.
Genau. Mich hat es an Herr der Ringe erinnert. So quasi, da ist noch ein bisschen Platz, Sam, für deine eigene Geschichte. Und vielleicht auch, dass es nicht das Ende der Geschichte ist generell. Also, dass halt eben die Mutter, die ja ich will es jetzt nicht spoilern, aber es gibt da so einen zyklischen Aspekt in ihrem Leben und es deutet halt eben auch sich vieles an, dass dieser weitergeht, auch jetzt egal wie das ausgegangen ist am Ende des Romans. Und da ist ja auch viel Schmerz damit verbunden, viel Trauma und das, glaube ich, hat mich dann doch noch irgendwie, ja, also doch sehr berührt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich kann mich da auch sehr gut reinversetzen, auch in diese Erzählung, die ja dann am Ende komplett verschmilzt, von ich erzähle der Mutter was und die glaubt was und ja, ich weiß nicht, also ich glaube, dass ich im Unterschied zu Lukas oder Alex werde ich das, glaube ich, noch länger mit mir rumtragen, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass wir unterschiedliche Reaktionen haben.
Your Trash von Christian Kracht ist am 4. März 2021 beim Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen und ist überall erhältlich, wo es Bücher und E-Books zu kaufen gibt. Für das nächste Thema vielleicht eine kurze Triggerwarnung. Es geht grob um selbstverletztes Verhalten, Suizid, Depression, Tod und Missbrauch jeglicher Art. Und falls das für euch gerade too much ist, skippt einfach bis zum Ende, wo wir euch unsere persönlichen Empfehlungen geben. Liebe Zuhörenden, ich habe es geschafft. Ich habe meine Podcast-Kollegen dazu gebracht, sich ein Anime mit süßen Teenagerinnen anzuschauen und ich bereue nichts. Diese verkürzte Beschreibung wird Wonder Egg Priority aber auf keinen Fall gerecht. Der Anime aus dem Hause Cloverworks, das unter anderem auch für Titel wie Darling in the Franxx und The Promised Neverland verantwortlich ist, wird mit den Genres Psychological Horror, Drama und Fantasy beschrieben. Es geht um Ai Oto, die so circa die 8. Klasse besucht und momentan nicht zur Schule geht, da ihre einzige und beste Freundin Koito Nagase sich umgebracht hat. Ai selbst wurde aufgrund ihrer Heterochromie, also ihrer zwei verschiedenfarbigen Augen, gemobbt. Eines Nachts geht Ai spazieren und findet ein Wonder Egg. Daraufhin wird sie in eine Traumwelt gesogen, in der das Wonder Egg bricht und ein junges Mädchen schlüpft, welches Ai vor Monstern beschützen muss. Eine Off-Stimme sagt ihr, je mehr Mädchen Ai in dieser Traumwelt rettet, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre verstorbene Freundin Koito wieder zurückbringen kann. Also beschafft sich Ai weitere Wonder Eggs, um die Mädchen darin zu beschützen und Koito wiederzubringen. In der Traumwelt trifft Ai drei weitere Mädchen, Neuru, Rika und Momoe, und freundet sich mit ihnen an. Im weiteren Verlauf der Serie verfolgen wir die vier bei ihren Abenteuern, und auch wenn der Anime auf den ersten Blick süß aussieht, hat er es in sich. Er behandelt Themen wie selbstverletzendes Verhalten, Suizid, Depression, Mobbing und sexuelle Übergriffe. Alex, du hast schon 5 Folgen von bisher 11 veröffentlichten gesehen und gesagt, dass du den Anime gern zu Ende schauen würdest. Soweit ich weiß, bist du sonst nicht so der Anime-Schauer. Was macht Wonder Egg Priority zur Ausnahme?
Ich erinnere mich tatsächlich noch ziemlich gut daran, wie irgendwie in dem Kindernachmittagsprogramm, was ich immer geguckt habe, plötzlich Sailor Moon kam, irgendwann in den 90ern, und ich das irgendwie nach ein paar Folgen entsetzt aufgehört habe zu gucken. Und ansonsten habe ich also mit Anime auch eher natürlich die Berührung über Filme, die ich dann doch mal ganz gerne gucke, die diversen vielen 100.000 Serien, die es gibt und die ja inzwischen auch so eine riesen Fanbase auf der ganzen Welt haben, also so weit, dass das ja inzwischen so reindrängt irgendwie auch in den westlichen Kanon. Also es soll ja zum Beispiel so eine Star Wars Anime-Serie geben, glaube ich, später dieses Jahr. Genau, also so viel beschäftige ich mich damit nicht, das stimmt. Ich weiß nicht, ich fand es trotzdem einfach gut. Also es hat natürlich diese ganz starke Anime-Tendenz, so Subtext zu Text zu machen, und ist dadurch natürlich nicht besonders subtil, aber es ist halt, es erlaubt dann dafür auch im Umkehrschluss so eine andere Deutlichkeit, ne? Also man hat einfach diese sehr, sehr typische Anime-Logik. Ich glaube, da kann ich mich so ein bisschen auch als Nicht-Kenner aus dem Fenster lehnen, dass man halt so eine Bewältigung von so einem inneren Kampf als so einen äußeren Kampf inszeniert. Also eigentlich gehen die Mädchen mit ihren eigenen Unsicherheiten und Problemen um, und das manifestiert sich aber eben in den Kämpfen gegen diese Monster. Und das finde ich halt toll inszeniert, und der Stil ist aber ja auch so eine interessante Mischung, weil in diesen Traumsequenzen ist alles total fantastisch, knallbunte Farben, diese ganze Anime-Batterie, wie man sie kennt, ja, mit irgendwie so Fighting-Moves und sowas vor sich bewegenden Hintergründen und alles. Und dann aber, sobald sie da wieder raustreten, wird alles super bodenständig und gedämpft und auch realistisch. Es hat ja diesen Stil, dass die Charaktere sind ganz klar zu erkennen, aber die Hintergründe sind so fast fotorealistisch mit Wasserfarben oder irgendwie sowas halt gemalt. Nicht Wasserfarben, aber ihr wisst, was ich meine. Halt auf jeden Fall nicht so flächig. Und diese Gesamtmischung hat mich einfach irgendwie mitgenommen. Ich habe Bock zu wissen, wie das ausgeht. Also gerade auch jetzt nach 5 Folgen hat sich dieses Vierer-Team, was du in der Anmoderation vorgestellt hast, ja auch zusammengefunden. Da kommt ja quasi so Folge für Folge eine Person hinzu. Und ich bin einfach gespannt, was die jetzt damit noch machen.
Lukas, wie fandest du Wonder Egg Priority?
Ich habe gemischte Gefühle. Die erste Folge hat mich sehr fasziniert. So ein Gefühl von Überforderung ist passiert. Wahnsinnig viel, das man nicht ganz einordnen kann. Das hat sowas Surreales, aber es hat natürlich auch diese Horrornote, die angesprochen worden ist. Aber in dem Moment, in dem dann diese spezifische Erfahrung, dem kämpferischen Einerlei, das sich durch so viele Anime-Serien zieht, weichte, da wurde es dann uninteressanter für mich. Das klang bei Alex gerade schon an. Anime neigen zum High Concept. Die neigen dazu, alles auf dieser Ebene von Spielen und von Regeln, ja, das dorthin zu transponieren irgendwie. Also wenn man sich das anguckt, dann ist das oft so eine Art digitale Sphäre, die so neben den Dingen steht. Irgendwie wie bei Sword Art Online oder Guns oder Danganronpa oder Death Note oder so. Die haben immer so Regel- und Logiksysteme. Oder auch wenn man sich so die JRPGs anguckt wie Persona oder sowas. Die benutzen oft so eine Art virtuelle Sphäre, um das parallelisieren zu können zum Beispiel Schulalltag. Und ich habe das Gefühl, hier ist das so ein bisschen schwierig, weil ich nicht weiß, ob ich diese Art von emotionalem Kampf, das innere und äußere Ringen, das dort erzählt wird, in dieser Art von buntem Anime-Kampf so gut, ja, so metaphorisiert irgendwie finde. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, so funktionieren die nicht. Und es ist auch irgendwie seltsam, dass hier plötzlich andere für sie kämpfen. Also man kann das natürlich lesen als der Versuch, so, ja, so fast schulfernsehartig alle dazu anzuregen, hey, seid netter zueinander, kämpft für andere, setzt euch ein. Aber gerade innere Sachen, so bei aller Dramatik, vieles davon passiert ja innerhalb der Menschen und muss auch in einem gewissen Teil, in irgendeiner Form auch in denen selbst passiert. Also da passiert es selten in dieser Welt, so tragisch das ist, dass da von außen jemand kommt und einen rettet. Und das finde ich irgendwie schwierig, weil ich schon lieber gehabt hätte, dass Menschen stärker hier sich für sich selbst und mit ihren eigenen Problemen auseinandersetzen, als das so auszuführen über andere. Und natürlich kann es sein, dass mich diese Serie da, dass sie da sehr viel cleverer und weiter ist als ich und in den nächsten 5, 6 Folgen das genau tatsächlich so macht und diese Bewegung vollführt und das problematisiert. In den ersten habe ich das jetzt eben nicht gesehen. Und ich finde, was mich dann gestört hat, ich finde einmal diesen Stil nicht ganz so einnehmend wie vielleicht Alex, sondern ich finde den nicht immer schön. Gerade diese Monster-Designs waren für mich nicht wahnsinnig überzeugend und auch, ja, so ein bisschen random, also ohne, ja, also was heißt, es geht nicht mehr darum, dass sie ein klares Bezugssystem aufwachen müssen, aber ich finde, die schaffen es oft nicht besonders gut, das Konzept, das dahinter steckt, so zu transportieren halt. Und ich war ein bisschen verwirrt, wie der Alltag dieser Menschen funktioniert, weil man oft so durch so eine etwas leere, sterile Welt läuft. Man läuft dann auf einmal mit diesen 4 Teenagern durch Einkaufszentrum und sie begegnen sich die ganze Zeit und reden die ganze Zeit. Sie reden auch sehr offen über ihre Probleme. Da wird viel erzählt, was man vielleicht auch irgendwie hätte zeigen können. Und es hat so was Vages. Also ich finde, das wirkt so, ja, so steril, so fern vom Leben in Teilen. Aber ich finde, irgendwie ist das schon aber auch ein Konzept, wie viele von diesen Anime-High-Concept-Sachen, wo man denkt so, man wüsste schon gern, wie es weitergeht. Und weil du mir auf Anfrage auch versichert hast, Michaela, dass diese Kämpfe weniger werden, also eine Chance könnte ich dem schon noch geben. Und gelohnt hat sich das zu besprechen, allein für diese Situation, als wir beide Alex erklärt haben, was ein Weeaboo ist. Das war schon ein sehr schöner Abend.
Das freut mich sehr, dass du es nicht bereust und vielleicht sogar weiterschaust. Sascha, wie ging es dir mit dem Anime?
Ja, schöner Abend, bereuen. Also ich hoffe, ich ruiniere jetzt nicht euren schönen Abend. Du bereust es nicht, dass du es vorgeschlagen hast. Ich bereue es ein bisschen, als ich geguckt habe. Ich werde jetzt hier die wahrscheinlich negativsten Töne anstimmen, bevor du das Ganze dann heben kannst, Michaela. Und ich möchte auch jetzt nicht so den Anime-Was-a-Mistake-Typen mimen und jetzt irgendwie eine Rolle ausüben, die nicht wahr wäre. Ich möchte auch jetzt nicht zu dick auftragen, aber ich finde, dass jetzt diese Serie schon in ihren Anfangsminuten all meine Vorurteile bestätigt hat gegenüber dem, was ich halt modernen Anime-Serien gegenüber so kritisieren würde. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe sehr viel Anime gesehen und auch in jungen Jahren, wobei sehr viel ist wahrscheinlich falsch. Also ich habe nie so diese moderneren Sachen gesehen. Was mir halt an Anime überhaupt nicht gefällt, sind diese moderneren Sachen, so nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch der 90er Jahre. Und die Klassiker, klar, und ein paar Hits der 90er in Ordnung. Aber so, was ich halt neuerdings immer wieder sehe, sind halt diese Serien, die sich halt an dem Durchschnittsalter der Anime-Serienfans halt orientieren, was wahrscheinlich irgendwie so 15 ist oder so. Keine Ahnung, aber es gibt natürlich auch ältere Anime-Fans, um Gottes Willen, und Anime ist natürlich jetzt kein Genre, ist ein Medium und kann sehr viel machen, und übrigens die Star Wars-Serie, die dort kommt, heißt Star Wars Visions, die schlage ich jetzt schon mal direkt vor für dann November oder so als Thema. Ich habe auch Love, Death, Robots auf Netflix gemocht, in den letzten paar Jahren auch andere Sachen gesehen. Also es ist nicht so, als würde ich kein Anime mögen. Es ist nur, weil ich halt relativ hohe Ansprüche habe, wenn ich dann halt das Ganze schaue, dass mir dann viel so nicht gefällt, einfach auf gut Deutsch gesagt. Ich finde, Anime an sich kann sehr cringe sein, viel Fanservice beinhalten und auch so Aspekte involvieren, wo Geräusche so irgendwie so als Reaktion gelten, und das Ganze ist immer für mich so ein Zeichen, dass ich es mit einer relativ kindlichen Erzählung habe. Thematisch bewegt sich das hier ausnahmsweise durchaus mal an relativ anspruchsvollen Themen, die aber dann auch wieder in so einem Coming-of-Age-Ding erzählt werden, und dem, ja, muss ich ganz einfach sagen, bin ich in den letzten Jahren, also schon auch davor, aber spätestens in den letzten paar Jahren deutlich entwachsen, und finde das auch bei Indie-Komödien oder Indie-Filmen inzwischen relativ nervtötend, als ob alle wichtigen Themen des Lebens in diesem in dieser Geschichte, in dieser Art des Erzählens abgehandelt werden müssen, als ob es kein Leben mehr gibt, nachdem man irgendwie 20 wird. Ich fand auch, wenn ich mal jetzt zur Serie kommen darf, zur eigentlichen Serie, das Monster-Design nervtötend hässlich. Ich fand auch, dass die Welt weird leer aussieht. Und wenn man dann halt so eine Traumwelt hat oder eine erhöhte Fantasy-Geschichte erzählt, dann möchte ich gerne zunächst einmal gegroundet werden. Also erzähl mir erstmal, zeig mir erstmal, wie diese Figur normal lebt, bevor man dann total irgendwo in andere Sphären abdriftet. Diese Figur, die wir hier am Anfang schon kennenlernen, fällt sofort in irgendwelche Fantasy-Welten und kehrt da auch nie wieder daraus. Und das ist halt einfach nichts gewesen, was mich in irgendeiner Weise gecatcht hat, was mich angesprochen hat. Und vielleicht wird's dann am Ende besser. Das kannst du jetzt den anderen und mir auch noch erzählen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche mich sehr diplomatisch auszudrücken. Für mich war's das, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich finde, ja, ich weiß nicht, ich will jetzt sagen cringe oder so, aber ich fand, das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Und das ist auch in Ordnung, also diesen Bus nehme ich nicht, ich war selber im Auto, dankeschön.
Ist ja auch okay. Mir war bewusst, als ich dir das Thema vorgeschlagen habe, dass natürlich auch in diesem Anime, es geht ja um junge Mädchen, dass es wahrscheinlich auch bestimmte Tropes bedienen wird oder bestimmte Stilelemente haben wird, die eben in solchen Anime ist. Und entweder ist man das irgendwie gewöhnt und nimmt es so hin, oder es ist halt, wie Sascha sagt, cringe. Ich war sehr begeistert von diesem Anime. Ein Kollege hat ihn mir empfohlen, und schon die erste Folge hat mich total gecatcht. Ich finde das Character Design finde ich super. Ich mag generell den Artstyle. Die Monster finde ich natürlich auch alle hässlich, nur die stellen ja auch gewisse Personen dar in dem Leben dieser Mädchen, die gerettet werden müssen, die eben das Major-Trauma in denen ausgelöst haben. Demnach ist es ja irgendwie klar, dass die hässlich sein müssen. Ich fand den Anime auch auf eine Art sehr mutig, weil er viele Tabuthemen angesprochen hat, die sonst in Anime oder generell in der japanischen Kultur weniger besprochen werden. Es wird offen mit zum Beispiel Dingen wie dem sexuellen Missbrauch oder generell diesem Sexualisieren von jungen Mädchen gespielt. Es werden sehr ernste Themen angesprochen, also allein diese Mädchen in diesen Eiern, das wird auch schon in der ersten Folge thematisiert, das sind alles junge Mädchen, die sich selbst umgebracht haben, aus verschiedensten Gründen. Und eben diese Gründe werden besprochen, mal mehr, mal weniger im Detail, und eben diese Traumamonster werden bekämpft, damit sie quasi so eine Art Frieden mit sich schließen können. Und diese Kämpfe, die auch Lukas angesprochen hat und wo er auch im Vorhinein fragte, ob die irgendwann weniger werden oder ob das immer wieder so kommt, die werden auch tatsächlich immer weniger in den Folgen. Ich habe jetzt 11 Folgen gesehen, das sind bisher alle Folgen, die bisher raus sind, es wird 12 geben, und diese Kämpfe werden auch immer nebensächlicher.
wir verfolgen dann auch die jungen Mädchen, also die vier Protagonistinnen, immer mehr in ihrem Alltag und erfahren so deren schwere Schicksale oder warum sie das tun, was sie tun, warum sie sich immer wieder in diese Traumwelt begeben, um diese Monster zu bekämpfen, und erfahren auch, jetzt glaube ich auch in der 11. Folge oder so, also relativ spät, man muss also durchhalten, was es überhaupt mit dieser Traumwelt so grob auf sich hat. Und eben dieser Mix mit Erwartungshaltung, also man sieht hier irgendwie einen süßen Artstyle, eine süße Protagonistin, also Ai, und denkt sich so, ach toll, da kämpfen coole Mädchen gegen Monster, und wird dann schon recht schnell quasi aus dem Ganzen rausgeholt. Es wird schnell, sehr schnell irgendwie gory, also es fließt viel Blut und man sieht, wie schwer diese Kämpfe sind und welche Traumata diese Mädchen erlebt haben und was sie an den Rande der Verzweiflung gebracht hat. Und ja, ich habe auch ein paar Mal geheult, also bei einigen Folgen. Bei einer Folge besonders, ich glaube, in der, wo man ein bisschen mehr über die Backstory von Rika erfährt, habe ich wirklich Rotz und Wasser geheult. Und eben dieser Mix aus diesem Alltag der Mädchen und diesen Alltagsproblemen, die sie haben mit ihrer Familie oder irgendwie mit der Schule, mit diesen total abstrakten oder surrealen Elementen wie dieser Kampf gegen die Monster, gefällt mir sehr gut. Und ich werde mir auch die 12. Folge noch anschauen. Und ja, ich empfehle den Anime wärmstens. Er gefällt mir wirklich sehr gut. Aber ich kann mir vorstellen, dass für Leute, die nicht so viele Anime schauen, dass es ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist.
Ich habe zwei Fragen, die mich so ein bisschen umtreiben. Zum einen, hast du wirklich das Gefühl, dass Probleme von dieser Tragweite in diesen sehr bunten Anime-Gefechten ausreichend oder hinreichend beschrieben sind? Weil ich hatte schon das Gefühl, dass nicht, dass das trivialisiert oder so, aber das hebt das eben auf eine Ebene, die das sehr konsumierbar macht. Und ich hatte das Gefühl, das reicht nie an die Drastik, die diese Phänomene tatsächlich haben, heran. Und ich frage mich auch, also das ist vielleicht nicht die richtige Herangehensweise, aber wäre es nicht sinnvoller, tatsächlich was an gesellschaftlichen Strukturen zu ändern, an Machtverhältnissen, statt eben auf magische Eier zu setzen? Also das alles in so Traumwelten zu verhandeln, welchen Mehrwert bietet das? Also warum kann man nicht eine aufrichtige Dramaserie darüber schreiben? Ich verstehe schon, dass das vielleicht so als Köder ausgeworfen werden kann, um damit eine Zielgruppe zu erreichen, die das braucht. Aber ich glaube nicht, dass die dadurch dafür empfänglich wird. Also ich glaube, wenn man das einfach als Sammlung so bunter Bildchen halt sehen möchte, dann erlaubt das einem das auch ganz gut. Also dieses Transponieren von einem Problem in diese Kampfwelt, das hat sich mir nicht ganz erschlossen.
Ich habe das halt als eben einfach dieses typisch Anime-mäßige halt gesehen, dass halt einfach, das ist halt einfach die Art und Weise, wie die das verhandeln. Man kann das halt einfach nicht direkt ansprechen, sondern man muss halt eine komische Welt schaffen, wo komische Typen beim Schachspielen sitzen und dann muss man eine Rolltreppe runterfahren und Eier kaufen und die Eier zerbrechen und anfangen zu träumen und dann diese komischen Monster da erschaffen. Also das ist ja einfach eine Art, irgendwie das sichtbar zu machen und das fand ich eben gerade das Interessante, und ich fand das auch eben gerade interessant in Kontrast zu den realen Figuren. Also ich finde die interessanteste von den Mädchenfiguren finde ich Rika, die sich ja auch am Anfang schon vorstellt, sie ihr Nachname wäre Kawaii, wie Kawaii, also weil sie so niedlich ist und so, und wo sich aber das damit zusammenhängende Trauma auch sehr, sehr schnell natürlich er zeigt, dass sie halt mal so ein Jugendidol-Star war und einem übergewichtigen Fan so die kalte Schulter gezeigt hat, der sich dann wegen ihr umgebracht hat und so. Also das sind dann doch sofort so diese sehr, sehr menschlichen Geschichten, die aber direkt, wo eigentlich, finde ich, die typischen Themen so des Anime irgendwie auch direkt schon so mittendrin verhandelt werden. Und das fand ich eigentlich das Interessante. Also das fand ich gerade interessant mit dem Blick von jemandem, der so das so ein bisschen kennt, aber halt nicht sehr viel davon gesehen hat. Vielleicht ist diese selbstreflexive Ader in den letzten Jahren schon sehr viel passiert in Anime-Serien, aber ich kannte sie halt jetzt so noch nicht.
Aber hast du nicht das Gefühl, also ich finde da irgendwie hier keine richtig befriedigende Antwort darauf, dass das all diese sehr spezifischen Probleme schematisch macht? Also dass es auch eine Vergleichbarkeit von zum Beispiel unterschiedlichen traumatisierenden Tabu-Erfahrungen macht, die vielleicht gar nicht wünschenswert ist, dass das alles so in eine Kategorie, in eine Dimension hineingequetscht wird. Also ich glaube, solche gesellschaftlichen Probleme profitieren selten davon, dass sie gleich gemacht werden, sondern eigentlich immer eher davon, dass wir sie in ihrem spezifischen Ausmaß, in ihrer spezifischen Problematik erkennen und angehen halt.
Ja, aber für mich klingt es gerade ein bisschen so, als würdest du das auch das Konzept von Märchen und Fabeln kritisieren. Es ist natürlich etwas, was für etwas steht und was vielleicht nicht offen ausgetragen werden kann im japanischen Fernsehen, im Abendprogramm.
Sorry, ich wollte dich da nicht unterbrechen, aber ich glaube, da missversteht ihr mich vielleicht. Mein Problem ist überhaupt nicht allein mit der Überführung auf diese Ebene. Also natürlich, das ist ja völlig, so funktioniert Kunst ja in weiten Teilen. Ich sage ja einfach nur, dass das eine schematische Qualität bekommt. Diese Kämpfe in dieser Form sind ja vertraut. Die sehen auch nicht anders aus als bei Digimon und Sailor Moon und Naruto und was weiß ich, One Piece oder so, sondern diese Kämpfe verlaufen halt so schematisch. Und ich weiß halt nicht, ob die eine gute Entsprechung sind, gerade in ihrer Gleichförmigkeit für die angesprochenen Traumata.
Für mich zeigt der Anime so ein bisschen, es ist quasi so eine Introduction into, warum bringen sich junge Mädchen in dieser Gesellschaft um? Was sind Gründe dafür? Was führt sie dazu, in diesem kurzen Leben, was sie bisher hatten, zu dieser drastischen und endgültigen Entscheidung zu kommen? Und das wird dort behandelt. Sie können im Grunde genommen nicht wirklich gerettet werden durch die vier Protagonistinnen, denn sie sind schon tot. Man kann das nicht ungeschehen machen. Man kann sie vielleicht irgendwo überführen in eine andere Welt, dass sie nicht mehr weiter diesen Kampf führen mit ihren Traumata im Tod noch. Aber ich finde nicht, dass das irgendwie, ja, trivialisiert wird oder so, denn für mich sind die Traumata, die da behandelt werden, gleich auf. Also man kann das natürlich alles nicht vergleichen oder so, aber ich finde nicht, dass das irgendwie trivialisiert wird oder auf die leichte Schulter genommen wird.
Eines von den Sachen, die du angesprochen hast, fand ich tatsächlich auch einige der schönsten Momente der Serie. Dieser kurze Moment, der so diese Empfindung von Melancholie und Freude zusammenführt, wenn eins dieser Monster besiegt ist und man weiß, jetzt hat man kurz Sicherheit, aber in wenigen Sekunden werden die Geretteten verschwinden. Und diese kurzen, zärtlichen Momente von Verbindung, die da entstehen, fand ich tatsächlich ganz schön geschildert. So dieses kurze Gefühl von Erleichterung, bevor sich dann das alles auflöst. Und ich finde, das ist auch oft visuell ganz interessant gestaltet worden. Also dass zum Beispiel man am Bahnhof steht, im Hintergrund bewegt sich der Zug vorbei und der Mensch, der neben einem stand, den man gerade gerettet hat, löst sich dann in Rauch auf und wird quasi so mit diesem Zug so mitgewirbelt. Also das fand ich eine ganz schöne Idee eigentlich, diese emotionale Engführung von so Erleichterung und Melancholie in den Momenten des Triumphes.
Ich finde außerdem, die Musik ist noch ganz cool. Von Didi Maus and Mito.
Kanntet ihr Didi Maus schon vorher?
Ich kenne Diddle Maus.
Ich wollte den Witz auch gerade machen, Lukas.
Ja, ich war schneller.
Wow. Didi Maus ist ein sehr bekannter japanischer Musikproduzent, eher so in Richtung experimenteller EDM-Haus, also ein bisschen funky, so was das alles angeht. Und ich kenne ihn schon was länger und war dann am Ende der ersten Folge oder am Ende des Intros oder so, sah ich dann nur den Namen Didi Maus und ich war so, oh mein Gott, wie cool ist das denn? Und eben dieser Soundtrack ist auch etwas, was ich hervorheben möchte, weil der schon sehr besonders ist. Der ist generell in diesem ganzen Anime-Kosmos wirklich sehr, also ich rede vom Soundtrack während der Serie, also der OST quasi, nicht Intro und nicht Outro, sondern wirklich während der Kämpfe oder während der Folgen selbst. Da sind dann manchmal sehr eklektische Beats und Klänge, die ineinander übergehen und irgendwie Chaos erzeugen, aber manchmal dann auch wieder sehr dreamy, synthy-mäßige Klänge an ruhigeren Momenten. Und für mich, allein schon für den Soundtrack, lohnt es sich sehr. Und ich freue mich, wenn der wahrscheinlich irgendwann mit dem April oder so veröffentlicht wird. Und ich hoffe sehr, dass der vielleicht auf einem Streaming-Dienst hierzulande verfügbar sein wird, weil der mich auch zum Teil echt von den Socken gehauen hat. Wenn diese Folge rauskommt, könnt ihr alle 12 Folgen Wonder Egg Priority beim Anime-Streaming-Dienst Wakanim anschauen. Der bietet auch eine 14-tägige Testphase, falls ihr nicht für eine Serie noch einen weiteren Streaming-Dienst abonnieren wollt, falls wir euch doch irgendwie Lust darauf machen konnten. Und jetzt, wie immer zum Ende der Folge, unsere Empfehlungen. Sascha, was empfiehlst du uns denn?
Ich empfehle For All Mankind. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich bereits in einer älteren Version unseres Podcasts die Serie schon einmal empfohlen habe. Ich bin irgendwie auch so ein bisschen am dafür Lobbyismus betreiben, dass wir die Serie irgendwann nochmal besprechen, weil sie mir momentan so viel Spaß macht. Ganz kurz. Juli 1969. Man sieht Menschen in einer Bar, die schauen auf den Fernseher, sind alle gespannt. Eine Corvette fährt schnell in eine Einfahrt vor und ein Mann springt raus, hetzt rein ins Wohnzimmer, gesellt sich zu seiner Familie, schauen auch auf den Fernseher. Flüchtlinge versammeln sich irgendwo in der Wüste vor einem Radio. Wir sehen, es geht um die Mondlandung 1969. Plötzlich haben wir einen Mitarbeiter, den wir verfolgen, im Mission Control Center in Houston, und wir kommen dann halt rein in Mission Control rein, und da steht Werner von Braun und sieht eigentlich gar nicht so erfreut aus. Und wir sehen dann erste Bilder von der Mondlandung. Sieht nicht ganz so aus, wie wir das eigentlich uns ja ausgemalt haben oder wie wir das in Erinnerung haben. Da sieht das Astronautenkostüm ein bisschen anders aus, oder der Space Suit ähnelt nicht dem der typischen NASA-Variante 1969. Und selbst da kann man noch irgendwie sich überlegen, vielleicht liegt das an den Produktionsstandards der Serie oder so, aber spätestens als dann der Kosmonaut rauskommt und in den Fernseher sagt, ja, er ist hier für den marxistischen Way of Life, und wir realisieren, dass das halt der Kosmonaut Alexei Leonov ist, der hier nicht seinen ersten Spacewalk, sondern seinen ersten Moonwalk absolviert. Merken wir, die Russen sind zuerst auf dem Mond, die Amerikaner haben verloren, das Space Race geht weiter, weil halt die USA sich nicht geschlagen geben wollen. For All Mankind ist eine Alternate History Serie, die sich halt damit beschäftigt, was passiert wäre, wenn dieses Space Race nie geendet hätte. Also wir haben ja den Spruch For All Mankind, ne? Also in ist gekommen für den Frieden, ne? Steht ja auf der Plakette auf dem Igel. Und ja, die Sache ist sehr, sehr spaßig, sehr schön. Ich mag Alternate History Stories. Ich mag natürlich alles, was mit NASA und besonders den Apollo-Missionen zu tun hat. Ich mag diesen Look. Die erste Staffel lief jetzt auf Apple Plus, glaube 2019, und die zweite ist gerade am Laufen. Und ja, packt mich. Was sehr schön ist und was so das große Potenzial ist an der Serie, ist, dass man halt Zeitsprünge macht. Also die erste Staffel beschäftigt sich mit den Apollo-Missionen. Die werden auch weitergeführt. Also wir sehen dann Apollo 25, 24 und so weiter. Machen dann am Ende der ersten Staffel einen Zeitsprung. Wir befinden uns jetzt in den 80er Jahren. Reagan wurde ein bisschen früher gewählt. Der Kalte Krieg ist schon ein bisschen früher hochgefahren. Und wir befinden uns jetzt auf dem Höhepunkt im Jahr 83. Wir haben Mondbasen, Kalter Krieg auf dem Mond. Es gibt Stellvertreterkriege. Gleichzeitig hat sich so alles so ein bisschen parallel verschoben. Es gibt so zwei, drei kleine Events, wo mehrere Leute gestorben sind, die noch in der Realität lange überlebt haben oder noch am Leben sind. Andere, die gestorben sind, Korolev zum Beispiel, also der Soyuz-Programmmanager, ist noch am Leben und ist auch jetzt in der neuesten Folge vorgekommen. Wir befinden uns jetzt an dem Punkt, wo eine neue Generation des Space Shuttles eingeführt wird. Apollo Soyuz wird gerade geplant, und währenddessen spitzt sich aber die ganze Sache auf dem Mond zu. Ich bin hier voll Werbung am Betreiben, sorry. Soll man ja eigentlich kurz machen. Aber Leute, ich liebe diese Serie. Und jetzt sind Marines auf dem Mond, und die sollen halt die Ausgrabung von, ich glaube, Helium-3 oder Lithium oder so auf dem Mond bewachen, weil die Russen da jetzt auch gekommen sind. Das vereint einfach alles, was ich mag. Und es ist jetzt schon die Serie des Jahres für mich. Also For All Mankind auf Apple können wir vielleicht irgendwann nochmal besprechen, wenn ihr wollt.
Alles klar, Lukas, was empfiehlst du uns?
Der amerikanische Indie-Verleih Firefly Press hat eine neue Buchreihe entwickelt. Sie heißt Decadent Edition, und da erscheinen 10 Bücher über 10 Filme aus den Nullerjahren für jedes Jahr ein Buch angekündigt sind. Bislang zum Beispiel ein Buch von Erica Balsam über James Bennings tollen Film Ten Skies oder eins von Dennis Lim über Hong Sang-soo's Tale of Cinema oder auch eins von Melissa Anderson über Inland Empire von David Lynch. Diese Bücher kosten jeweils 10 € oder sogar 40 nur, wenn man 5 von ihnen bestellt, wenn man also quasi abonniert. Und dafür sind sie nahezu unverschämt hübsch und umfangreich. Und jetzt Anfang des Monats ist das erste von ihnen aus der USA bei mir angetrudelt. Nick Pinkerton schreibt darin über Goodbye Dragon Inn von Tsai Ming-yang. Das ist ein ganz wundervoller Film, wie ich finde, über den letzten Tag in einem Kino. In diesem Kino wird der Martial-Arts-Film Dragon Inn von King Hu gezeigt. Im Publikum sitzen unter anderem 2 der Hauptdarsteller. Aber dieses Kino ist auch voll von, ja, Leuten mit eigenen Wünschen und Träumen. Es ist zum Beispiel ein japanischer Tourist da, der auf der Suche nach jemandem ist, mit dem er irgendwie die Nacht verbringen kann. Denn es ist auch so ein Cruising-Spot für die lokale Community geworden über die Zeit. Und der amerikanische Kritiker Nick Pinkerton nimmt diesen Film jetzt eben als Sprungbrett, über eigentlich alles darin zu schreiben. Also über den Regisseur selbst, über den Film, über das Kino als Cruising-Spot und so die Geschichte von dieser Beziehung zwischen, ja, Sexualität und Kino im konkreten Raum, über die Geschichte des Kinos in Taiwan und Amerika und natürlich, weil es ein Film über den letzten Tag eines Kinos ist, natürlich auch über das Ende des Kinos und seine Entwicklung zum Beispiel in neuen Formen im musealen Raum oder in allen Möglichkeiten, die da eben bestehen. Und ich finde, das bringt auf 220 Seiten einfach ganz viele spannende Themen zusammen, die mich alle reizen. Und jedem, dem vielleicht einer oder sogar 2 dieser Namen wenigstens was gesagt haben, der kann damit wahrscheinlich genauso viel anfangen. Ich finde, Nick Pinkerton hat so einen ganz tollen Schreibstil, der immer so changieren kann zwischen dem ganz Schweren, dem Komplexen und so diesem so ein bisschen Flapsigen, so diesem Ausbrechen aus dem Stil, das konkrete und clevere Setzen von Pointen. Also ich finde, das liest sich sehr schön, das bringt einen irgendwie weiter bei diesen Themen und ich habe das als sehr wertvollen Beitrag genossen. Und irgendwie passt dieser Film und dieses Buch auch so gut nochmal in unsere aktuelle Situation zu Corona und Isolation und so. Ich habe das mit großem Vergnügen gelesen und ich finde, für so ein Buch 10 € ist also Stil.
Alex, was empfiehlst du?
Ja, ich habe was nachgeholt in den letzten Wochen, was, glaube ich, schon relativ bekannt ist, dass es ziemlich gut ist, und zwar The Good Place. Die Comedy-Serie, die sich so über 4 Staffeln hinweg, also sehr angenehm begrenzten Zeitraum, irgendwie mit ethischen Fragen beschäftigt, indem sie von 4 Leuten handelt, die wie im Leben nach dem Tod versuchen zurechtzukommen. Und da ist tatsächlich ein interessanter Effekt aufgeploppt, der bei mir sonst selten vorkommt, dass ich nämlich so Anfang der 4. Staffel, also als ich wusste, es sind nur noch so ein paar Folgen, bis das Ganze endet, wirklich gedacht habe, nein, ich will nicht, dass die Serie endet. Ich will noch mehr Zeit mit diesen Figuren verbringen. Und interessant fand ich dann, dass die Serie das anscheinend auch total antizipiert und einem ganz am Schluss auch noch so die super Ehrenrunde gibt irgendwie, wo man mit all diesen Figuren nochmal so richtig viel Zeit verbringen darf. Also, und dann war ich doch sehr zufrieden, wie sie zu Ende gefunden hat, auch wenn nicht vielleicht alle Antworten, die sie gibt, auf die vielen Fragen, die sie aufwirft, so super deep sind jetzt. Aber ja, also gibt's leider immer noch nicht irgendwie in Deutschland irgendwo vernünftig zu streamen. Man kann sie nur auf Prime kaufen. Aber da fand ich auch den Hype auf jeden Fall gerechtfertigt. Und dann noch ganz kurz, ich habe mein erstes Lieblingsalbum des Jahres. Das ist normal, dass das so um diese Zeit erst das erste Mal irgendwie kommt, dass mich ein ganzes Album flasht. Und das ist in dem Fall von der Texanerin Katie Kirby. Und das Album heißt Cool Dry Place. Das ist so ganz verspielter Indie-Folk-Pop, der mir irgendwie gut gefällt. Und ich empfehle vor allen Dingen den Song Traffic.
Alles klar. Meine Empfehlung für euch, ich habe euch schon gezwungen, einen Anime anzuschauen. Und ich empfehle auch jetzt einen weiteren Anime, nämlich den Anime Jujutsu Kaisen. Der ist gerade so ein bisschen so ein Hype. Was heißt ein bisschen? Es ist ein kompletter Hype-Anime. Und der Manga dazu ist auch mittlerweile, glaube ich, sogar einer der meistverkauften in Japan, wenn ich das recht gelesen habe letztens. Es geht um Yuji Itadori, der, ich sag mal so, es ergeben sich Umstände und er ist mehr oder minder aus Versehen einen Fluchgegenstand, einen Finger eines Fluches. Also ihr hört schon, der Anime ist ein bisschen übernatürlich. Und weil er diesen Finger gegessen hat, ist nun dieser übermächtige Fluch in ihm manifestiert. Dieser Fluch heißt Sukuna. Und es klingt jetzt erstmal alles was zur Hölle, aber im Grunde genommen geht es dann darum, dass er einer Schule für Magie, Fluchmagie quasi beitritt und dann mit seiner Gang zusammen, mit seinen Klassenkameraden immer so Flüche austreibt quasi. Das klingt alles nicht so cool, wenn ich das jetzt so erzähle, aber es ist wirklich ein fantastischer Anime. Ist eher so in Richtung Abenteuer / Fantasy, aber mir gefallen die Figuren einfach sehr gut. Die Animation ist super, kommt aus dem Studio MAPPA, die jetzt, glaube ich, auch die vierte und letzte Staffel von Attack on Titan produziert haben und auch so Schmankerl wie Yuri on Ice produziert haben. Und kann ich wirklich sehr empfehlen. Der macht sehr viel Spaß anzusehen. Er ist sehr witzig. Die Kampfsequenzen und Actionsequenzen sind super. Wie gesagt, die Charaktere schließt man sehr schnell ins Herz. Und es ist nicht so ultra-Klischee-Shonen. Natürlich ist es ein Shonen Anime / Manga. Shonen heißt, es ist die Zielgruppe ist primär heranwachsende Jungs. Das heißt aber nicht, dass nur heranwachsende Jungs das lesen, sondern das Shonen-Genre ist generell sehr beliebt. Also darunter fallen zum Beispiel auch so Titel wie Naruto was oder One Piece, was einigen was sagen sollte.
Attack on Titan gerade auch, oder?
Genau, ja. Und ich habe nach dem Ende, also momentan ist jetzt die erste Staffel ist jetzt beendet. Man kann sie in Deutschland über den Streamingdienst Crunchyroll schauen, offiziell ganz legal. Und ja, der Manga geht aber weiter. Es wurde jetzt auch schon ein Film angekündigt für Ende des Jahres und es ist auch davon auszugehen, dass es eine zweite Staffel geben wird. Ich habe den Manga jetzt auch mittlerweile auf Stand gelesen und da kommt auf jeden Fall nochmal ein großer Shift in dem ganzen Pacing und dem ganzen Happy-Go-Lucky. Und ich meine, es ist kein Geheimnis. Ich bin eine schwache Seele. Ich weine viel bei Medien, die ich konsumiere. Und auch dieser Manga/Anime hat mich manchmal ein bisschen zum Weinen gebracht, aber auch sehr oft sehr doll zum Lachen. Und es ist ein Hype, es ist ein Hype zu Recht und kann ich nur sehr empfehlen. Also wie gesagt, jetzt am Freitag kam ganz frisch die letzte Folge der ersten Staffel raus, die 24. Es sind 24 Folgen. Könnt ihr euch über Crunchyroll anschauen, die, glaube ich, sogar auch einen Testzeitraum haben. Große Empfehlung. Schaut's euch an, wenn ihr Bock auf Spaß habt.
Also nichts für mich.
Kein Spaß für Lukas. Gut, vielen Dank.
Nimmst mir die Worte aus dem Mund.
Ja, vielen Dank. Das war heute, glaube ich, mein Moderationsdebüt, glaube ich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's dann für diese Folge Kulturindustrie. Die nächste gibt es in circa einem Monat. Wir freuen uns wie immer über Feedback, entweder über Twitter @Kultindustrie oder an uns Hosts. Wir sind auch alle bei Twitter. Lukas unter @Kinomensch, Alex unter @AlexMatzkeit und Sascha über @Reefed und ich über @Miratori. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt, bei Apple Podcasts mit 5 Sternen bewertet oder uns auf Spotify folgt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das letzte Wort hat heute Alex, wenn er mag.
Er mag nicht.
Das ist auf jeden Fall eine Mut für 2021, würde ich sagen. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.